So, einen wunderschönen guten Tag zu dem heutigen Linux-Tag, Linux-Tag 2023. Und wir hatten schon, mein Sohn und ich, der Adrian Imme und ich in meiner Person hatten im letzten Jahr schon einen vergleichbaren Vortrag zu diesem Thema gehalten, und zwar zum Thema Modellbahn in Verbindung mit einem Raspberry Pi und natürlich ganz wichtig an der Stelle in Verbindung mit Linux. Kurz zu unseren Personen, warum wir heute hier stehen, warum wir vielleicht auch schon so die ein oder andere Erfahrung mit Linux machen konnten. Ich beginne mit meinem Sohn an der Stelle. Gut, er ist nun leider dadurch, dass er in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten 20 Jahren, aktiv immer an meine Aktivitäten beteiligt war, also sprich Linux-Tage im Einzelnen besucht, natürlich immer auch an meine Interessen ein Stück weit gebunden, in dem Fall auch mit der Modellbahn. Er hat allerdings hier in dem Part vom heutigen Vortrag noch eine ganz andere Aufgabe, eine sehr wichtige Aufgabe, da werden wir dann später noch drauf zurückkommen. Kurz zu meiner Person: Ich bin seit 2001 mit dem Thema Linux unterwegs, aus beruflichen Gründen. Habe hier in unterschiedlichen Bereichen Linux-Systeme unterstützt, einmal für Kundensysteme, aber in der jüngeren Vergangenheit, eigentlich ab 1. Januar diesen Jahres, nicht nur in der Kundenbeziehung, sondern direkt in der Administration. Ich habe nach über 20 Jahren meine ursprüngliche Branche verlassen. Ich war ursprünglich dann, wie gesagt, Support und im Consulting tätig und bin jetzt zu einer Firma gewechselt und bin jetzt hier in der Administration tätig. Also dahingehend auch so grundlegende Kenntnisse zum Thema Linux, wie man mit Linux umgeht und letztendlich dann auch die Begeisterung für die Linux-Tage. Habe hier auf dem Linux-Tag zu unterschiedlichen Themen schon Vorträge gehalten. Eine Themenreihe war zum Thema LaTeX. Hier an der Stelle gleich noch ein bisschen Werbung machen. Der Vortrag wurde in LaTeX Beamer erstellt, also auch gleich nochmal noch ein zusätzliches Thema. Aber das Hauptthema ist heute der Kamerawagen für die Modelleisenbahn. Gut, wie gesagt, mein Sohn leidtragend in den letzten Jahren immer dabei, aber sehr gerne dabei. Also er freut sich immer mitzukommen. Und wie gesagt, wir haben eigentlich auch viel Spaß auf den Veranstaltungen. Gut, was war die Motivation? Was war letztendlich der Grund? Warum sind wir heute mit dem Vortrag hier? Der ursprüngliche Grund war eigentlich eher ein schlechter, und zwar die Corona-Krise. Das war ein Thema, wo viele ihr Freizeitverhalten etwas ändern mussten. Ja, es war einfach so, man wurde eigentlich von 300, wenn man es jetzt gerade wieder vom ICE aussieht, auf null ausgebremst, weil, wie gesagt, viele Sachen nicht mehr möglich waren. Und das war eigentlich so für mich die Initialzündung. Viele Hobbys haben sich auf den Innenbereich verlegt und ich hatte noch eine alte Modellbahn, die ist schon von den Grundlagen über 30 Jahre alt. Also die Modelle waren teilweise noch von Pico. Und ja, wie gesagt, die war im Keller, die hat geschlummert, keine Zeit, keine Möglichkeit. Und da kam dann die Grundidee, einfach diese Modelleisenbahn zumindest mal teilweise wieder zum Leben zu erwecken. Ja, dann gut, die Modelleisenbahn war analog. Das war auch so ein Thema, wo gewisse Einschränkungen waren, wo dann auch, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht die Möglichkeit war, den Spaß letztendlich auch ein Stück weit an diesem Thema umzusetzen. Und dann kamen die ersten Gehversuche. Also man hat einfach hier an der Stelle probiert, die Modelleisenbahn prinzipiell erstmal abzustauben und wiederzubeleben, also einfach wieder einen Funktionstest zu machen. Dann kam die Idee und das kam dann im Laufe auch der Corona-Krise, im Laufe der Lockdowns, diese Modelleisenbahn zu digitalisieren. Und digital, das sind dann wirklich zwei Welten, also Digitalisierung und analoge Eisenbahn, dass man hier auf einmal mehrdimensional das Erlebnis zumindest mal im Modellbau ein bisschen steigern konnte, mit Sound, mit unterschiedlichen Effekten, mehr als einen Zug parallel fahren zu lassen auf einer einfachen Strecke. Also wie gesagt, es kamen ein paar Effekte, die dann wirklich auch dieses Hobby zumindest mal aus der Sicht ein bisschen spannender gestalten konnte. Gut, dann kam die Umrüstung der Lokomotiven. Ich hatte viele alte Lokomotiven und natürlich auch nicht, ja, unendlich viel Geld, um hier nur alles durch neues Lokmaterial zu ersetzen. Natürlich dann hier auch die Möglichkeiten, diese zu, also umzubauen, zu ergänzen. Und auf den, also die ursprüngliche Idee war erstmal, einen Teil der Strecke analog zu belassen, einen Teil der Strecke digital. Dann kam irgendwann die Idee, nein, dann werden wir doch alles irgendwie auf digital umstellen. Und wichtig natürlich dann nach dieser kompletten Umstellung der Anlage, weil dazu gehört ja nicht nur das reine rollende Material, was man umstellen musste, sondern auch die Weichen, die ganze Infrastruktur, also Beleuchtung, was alles eigentlich heute zu einer Modellbahnanlage gehört. Nachdem alles erfolgreich umgesetzt war, war es eigentlich so der kleine Seelentröster. Also wie gesagt, es kommt aus einer eher unschönen Zeit, letztendlich die Wiederentstehung dieses Hobbys. Dann irgendwann, nachdem die gesamte Anlage umgestellt war, das war die Voraussetzung, kam mein kleiner Sohn, der ist heute hier nicht anwesend, der kam auf die Idee, man sollte doch vielleicht mal Fotos und Videos erzeugen. Letztendlich einfach so, just for fun, für die Familie, um einfach hier auch ein bleibendes Erlebnis zu haben. Das war so die Grundidee, dann hat man diese mal erstellt. Ich habe dann mal einfach aus Jux und Dollerei einfach hier Google bemüht und die Videos dann auch mal auf YouTube hochgeladen, um dann der Familie oder Bekannten dann zugänglich zu machen. Aber es war eigentlich nie irgendwo ein kommerzieller Hintergrund, so wie der heutige Vortrag, das ist auch kein kommerzieller Hintergrund, sondern wirklich nur just for fun Hobby. Also darum geht es eigentlich, geht es auch in vielen Bereichen bei Linux drum. Geld verdienen letztendlich so aus meiner Sicht der Dinge kann ich mit anderen Sachen, indem ich halt wirklich hier Linux-Systeme administriere. Gut, wichtig war die Unterstützung durch meine Söhne. Das war eine sehr coole Geschichte. Gut, mein Sohn Adrian, der ist 25, mein kleiner Sohn ist 22, also auch nicht so klein. Aber trotzdem gab es hier immer ein bisschen aktive Unterstützung, Rückenhalt, fand ich in dieser Zeit, die eh für alle schwierig war, sehr genial. Dann kam der erste Vortrag im letzten Jahr. Ich hatte ein Jahr ausgesetzt, also 21 hatte ich keinen Vortrag eingereicht, nicht zu LaTeX oder zu irgendwelchen anderen Themen. Dann kam 22 die Idee von meinem Sohn, ach, wenn wir dann den Kamerawagen letztendlich bauen und entwickeln, da wäre es doch eine coole Sache, wenn wir vielleicht auch sogar zu diesem Thema einen Vortrag halten könnten. Gut, haben wir es dann umgesetzt, letztes Jahr online. Dann waren wir im letzten Jahr, und das war ziemlich genial, live in Österreich. Da gibt es in Dornbirn einen Linux-Tag, den gibt es auch schon sehr lange, über 20 Jahre. Und es ist eine sehr coole Veranstaltung. Die ist wesentlich kleiner als der Chemnitzer Linux-Tag, aber auch sehr Community-getrieben, sehr cool. Und da haben wir im letzten Jahr das erste Mal nach der Corona-Krise live einen Vortrag halten können, auch mein Sohn und ich an der Stelle, und haben hier das ursprüngliche Konzept dieses Videowagens vorgestellt. Es kamen viele Punkte. Es kamen leider im letzten Jahr auch für mich persönlich ein paar gravierende Veränderungen, die ich so nicht vorhersehen konnte, also zumindest mal nicht zum letzten Linux-Tag, die mich auch persönlich letztendlich so ein bisschen ausgebremst haben in Bezug mit Weiterentwicklung des Videowagens. Deshalb hatte ich auch erst an gerade zu Beginn des Jahres wieder begonnen, diese Entwicklung aufzunehmen. Die grundlegende Entscheidung letztendlich für diesen Kamerawagen stammt von Adrian. Er ist live dabei. Er hat nachher auch einen Part in diesem Vortrag. Also er wird dann seinen Teil hier auch sehr gern vorstellen. Was waren die Grundüberlegungen? Was waren die Ideen letztendlich, um diesen Kamerawagen zu realisieren? Eine wichtige, nicht unwesentliche Komponente war Länge, Breite und Höhe. Und da kann man sich relativ gut orientieren im Internet. Da gibt es dann okay, danke für. Gut. Cool.
Passt wieder.
Nee, alles gut. Danke. Passt. Wir sind wieder online. In dem Fall, gut, Länge, Breite, Höhe waren ein wichtiger Bestandteil. Und zwar Hintergrund war einfach der, die Anlage, die ich habe, die ist wie gesagt relativ alt und gewachsen. Da gab es eine Oberleitung, da gab es dann Signale oder alle Sachen, die baulich relativ nah an den Schienen verbaut waren. Und es gibt im Internet viele Beispiele, wo dann mit Dashcams oder mit anderen fertigen Kameras experimentiert wurde. Die hatten allerdings eine bauliche Höhe, bauliche Breite, die genau in diesem Profil nicht unterzubringen waren. Also Länge, Breite und Höhe waren ein wichtiges Thema. Dann Fahrgestell war auch eine wichtige Komponente, letztendlich dann auch Idee, einen Eigenbau zu nehmen, letztendlich für das komplette Fahrgestell oder dann hier auf bestehende rollende Landstraße oder andere Konzepte umzusteigen, um hier dann die Kamera darauf zu montieren. Da sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass es vielleicht cool wäre, einen eigenen Wagen zu entwickeln. Hier in 3D-Druck. Mein Sohn, der in der Entwicklung arbeitet, letztendlich hier im täglichen Doing als Maschinenbauingenieur auch die Möglichkeiten hat, in der Realität nicht Modellbahnen zu entwickeln, aber andere Komponenten, die auf der gleichen Basis bestehen, hat hier letztendlich wesentlich mehr Erfahrung wie ich. Ich habe da gar keine Erfahrung. Und dann war seine Idee, hier wirklich vom Scratch einfach diesen Wagen zu entwickeln. Und dann kommen wir zu der wichtigen Komponente. Auch wichtig für den heutigen Linux-Tag ist natürlich dann die Kernkomponente, war dann der Raspberry Pi Zero 2W. Das war die Hardware, die wir ohne große Probleme auf einer H0-Eisenbahn unterbringen konnten. Weil wichtig ist natürlich nicht nur letztendlich die Kamera irgendwie zu positionieren, sondern ich brauche hier irgendein Element für die Ansteuerung. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Es gibt ja Konzepte dann auch von professionellen Modellbauherstellern, dass die dann hier wirklich Kameras mit anderen Chips letztendlich dann nachher ansteuern oder mit anderen Möglichkeiten ansteuern. Für uns war es wichtig, einfach hier an der Stelle auch ein bisschen Spaß dran zu haben. Spaß war Linux an der Stelle, muss man klipp und klar sagen, stand im Vordergrund. Und aus dem Grund haben wir uns dann hier für dieses Konzept entschieden. So, jetzt hatten wir das nächste Problem, Stromversorgung. Stromversorgung war der Ursprung erst einmal eine Powerbank, die wir quasi als Werbegeschenk, mein Sohn als Werbegeschenk erhalten hatte. Die stand uns zur Verfügung, war baulich so einigermaßen für unser Konzept brauchbar. Und das war die grundlegende Idee, letztendlich hier für den ersten oder für die erste Version von diesem Wagen. Dann, was auch wichtig war, es ist ja nicht nur letztendlich die Hardware wichtig und dann natürlich auch das Betriebssystem, die Software, war natürlich die Ansteuerung. Wie kann ich die Kamera steuern? Ich könnte natürlich jetzt stumpf sagen, okay, wenn er hochfährt, wird automatisch die Kamera gestartet, alles toll. Das wäre eine Option. Die andere Option, denke ich, dürfte jedem soweit hier in dem Raum definitiv bekannt sein, ist natürlich die Ansteuerung über WLAN oder SSH. In Verbindung mit SSH. Und da kommen wir dann aber nachher noch zu ein paar Einschränkungen, die uns dann auch ein bisschen ausgebremst haben. Aber das wäre dann die dritte Variante von den Kamerawagen. Gut, Kamera von Raspberry Pi war so die Idee. Gibt es unterschiedliche Versionen, die zur Verfügung stehen. Und wir haben uns dann halt auch mit unterschiedlichen Versionen auseinandergesetzt. Die sind Gott sei Dank vom Pricing her noch nicht ganz so extrem wie die eigentliche Raspberry Pi Hardware. Da kommen wir nachher später auch noch kurz drauf zurück. Wie gesagt, also ist hier eine der Möglichkeiten. Gut, magst du gerade selber drücken?
Ja, genau. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo es um die Hardware geht, die wir für den Kamerawagen brauchen. Letztendlich, wir hatten die Möglichkeit, so eine rollende Landstraße, also so ein flaches Element, so ein so zum Abschleppen von oder Transport von Fahrzeugen, denke ich, gedacht, zu verwenden, haben dann aber relativ schnell uns überlegt, eben den kompletten Wagen einzubauen. Und für die erste Version, die sehen wir dann auch hier vorne, für die Variante 1, das Fahrwerk dann einfach von diesem Anhänger zu übernehmen und erstmal damit zu arbeiten. Das heißt, das Drehgestell ist eben von dieser rollenden Landstraße tatsächlich übernommen, zur Einfachheit halber und weil es halt auch schön flach ist. Das war für uns natürlich am Anfang die Herausforderung, die Höhe vom Wagen so realisieren zu können, dass er eben nicht, wie bei der wirklich ursprünglichen Variante, dann erstmal die Oberleitung mitnimmt. Das war dann natürlich sehr ungünstig. Letztendlich haben wir dann, bis wir zu der offiziellen Variante 1 gekommen sind, verschiedene Formen und Orientierungen der Komponenten versucht und sind dann eben auf diese Variante gekommen. Die Herausforderung war bei dem speziellen Teil jetzt, weil wir ja eine Powerbank verwenden, die Verkabelung, also dass man quasi den Strom von der Powerbank über USB an den Raspberry Pi bekommt, so dass wir aber halt auch nicht irgendwie das Kabel draußen hängen haben oder das irgendwie zu massiv wird. Ich kann das gerne auch gleich nochmal genauer zeigen. Die Kamera sollte idealerweise ein bisschen einstellbar sein, dass wir eben auch den Winkel oder die Position anpassen können, wenn wir merken, dass die Perspektive nicht ganz nach unserem Geschmack ist. Wichtig war natürlich auch, dass die Fahreigenschaften bestehen bleiben, also dass unser Anhänger zum Beispiel keinen zu hohen Schwerpunkt hat, wodurch dann zum Beispiel der Anhänger kippt und im schlimmsten Fall noch den Zug in irgendeiner Kurve mit sich reißt und das Ganze dann irgendwo auf der Strecke ja liegen bleibt. Und idealerweise natürlich sollte das Ganze einigermaßen fahrstabil sein, also so, dass wir jetzt nicht allein schon durch den mechanischen Aufbau einen Haufen Schwingungen und unschöne Effekte in unserem Video dann später haben. Ja, und digital sehen wir dann hier oben ein Rendermodell von der Variante 1, die eben genauso auch hier vorne, kann man sich später auch gerne nochmal genauer von der Nähe anschauen, vorhanden ist. Wir haben hier eben den Raspberry Pi stehend platziert, damit wir ihn neben der Powerbank, die, ich hoffe, man kann es auch von hinten so ein bisschen erkennen, die eben hier auf der Seite eingebaut ist. Das mit den Kabeln sehen wir dann nämlich genau hier. Wir mussten ein recht kurzes USB-Kabel nehmen, was dann aber trotzdem natürlich eine gewisse Länge und einen gewissen Platz hat. Und deswegen ist eben der Aufbau, wie man hier sehen kann, auch recht lang. Wir haben uns in dem Fall, oder habe ich mich beschränken lassen, durch die Größe der eigentlichen rollenden Rollende Landstraße, weil wir gesagt haben, okay, viel größer sollte es jetzt erstmal nicht werden. Und das hat aber mit der ersten Variante super funktioniert. Und die Größe war dann aber tatsächlich auch der Grund mitunter, dass wir uns für die Variante 2 entschieden haben. Genau hier nochmal das Bild von der anderen Perspektive. Hier übrigens ganz cool mit einer Kamera, die einen Weitwinkel hat. Das heißt, wir können ein sehr weites Field of View aufnehmen und somit eigentlich auch sehr interessante Aufnahmen von unserer Landschaft tätigen. Ja, die Variante 2, wie gesagt, war von zwei großen Punkten eigentlich geprägt. Wir wollten eine andere Stromversorgung. Hier, wie gesagt, einen Werbegeschenk-Akku, was an sich ganz cool ist. Ja, ein geschenkter Gaul, schaut man nicht ins Maul. Aber sollte der Akku jemals kaputt gehen und natürlich auch für die Reproduzierbarkeit für euch zum Beispiel, ist natürlich schlecht zu sagen, lauft durch die Messen und hoffentlich findet ihr diesen Akku. Das heißt, die Idee war natürlich, ein Konzept zu finden, was man auch regulär kaufen kann und idealerweise halt auch noch das Thema Verkabelung und ja, einfach die Größe des Anhängers optimiert. Und da sind wir auf einen sogenannten UPS-Head für den Raspberry Pi Zero gestoßen. Den kann man auf die Pins des Pis draufdrücken und der versorgt dann den Pi mit Strom. Und der Head selber kann dann eben ziemlich einfach über ein USB-Kabel aufgeladen werden. Und somit haben wir ein recht kompaktes Paket. Wir werden es später auch nochmal sehen. Vom Fahrwerk her hatten wir jetzt zwischendrin für den Wagen 2 einmal die rollende Landstraßenvariante. Und ich habe dann auch noch später, was wir dann auch nochmal zeigen können, ein eigenes Fahrwerk entwickelt. Auch einfach hier wieder mit dem Hintergedanken, ja, die rollende Landstraße haben wir uns am Anfang einfach vorgestellt, kaufen wir einfach nach, ist ja kein Problem. Dann holt man sich so eine Landstraße und kann die Laufwerke ausbauen und nutzen. Ganz so einfach war es dann leider auch wieder nicht, weswegen wir dann eben auch hier auf eine Eigenbauvariante umgestiegen sind, die man dann später auch einfach drucken und die Teile, die man dafür benötigt, kaufen kann. Und eben die Höhe nochmal so ein bisschen zu reduzieren. Also die Variante 2, wie wir dann auf den Bildern sehen werden, war auch wirklich deutlich flacher als die Variante 1 und auch später die Variante 3. Und die Verkabelung eben deutlich entspannter, weil wir nur noch die Pins von dem Head auf den Pi drücken müssen und nichts weiteres löten, verkabeln oder sonstig wild durch die Gegend baumeln lassen müssen. Ja, so sieht das Ganze oder so sah das Ganze dann aus. Ich denke, man kann sich das schon mal grob vorstellen, dass das Ganze deutlich flacher ist. Wenn man auch mal die Kamera daneben sieht, hatte eben ja, diese Attraktivität, einen sehr kurzen Wagen zu haben, den wir dann wirklich auf der kompletten Strecke von meinem Vater einsetzen konnten. Er hat da zum Beispiel so eine Drehscheibe, wo der lange Wagen alleine gerade so drauf passt. Aber das bringt ja nichts, weil wir brauchen immer ein Zugfahrzeug. Und so war dann zum Beispiel die Strecke nur teilweise befahrbar und mit dem neuen Anhänger dann natürlich komplett. Hier nochmal live und in Farbe. Ich denke, man sieht im Verhältnis zu dem letzten Bild, dass das Teil wirklich sehr kompakt geworden ist. Aber man sieht dann auch schon ein, zwei Punkte, die mich dann wiederum gestört haben. Unter anderem eben, dass der Aufbau links und rechts komplett offen ist. Das heißt, ja, der Akku an sich tatsächlich war einfach nur durch einen Tesa befestigt. Und letztendlich, wenn der Anhänger umkippt oder wenn irgendwie was anderes schief geht und irgendwas in den Akku zum Beispiel reinsticht, haben wir schnell ein Problem. Das heißt, das Ganze war zwar sehr kompakt, aber relativ unschön und unsicher, weswegen dann auch die Variante 3 geplant wurde. Hier war dann eben das Ziel, die Fahreigenschaften, das Material, die Stabilität und eben die Formbarkeit nochmal zu überarbeiten. Und deswegen war dann eben einmal eben am Anfang noch überlegt, das eigene Drehgestell einzusetzen. Wie wir dann gleich sehen werden, haben wir bei der Variante komplett auf Drehgestelle verzichtet und einfach ein Zweiachssystem aufgebaut. Letztendlich eben mit dem Hintergedanke, den Raspberry Pi komplett verkleiden zu können. Idealerweise den Schwerpunkt wieder mittig hinzukriegen, so wie bei der Variante 2, was da sehr genial war. Die hatte gute Fahreigenschaften. Wir wollten die Möglichkeit hier bieten, die Gesamtoptik nach Wunsch zu verändern. Ich bin zwar Konstrukteur, aber kein Designer, deswegen werden wir gleich sehen, was ich aus der Aktion gemacht habe. Eben mit unserem Zweiachsmodell trotzdem eine gute Fahreigenschaft und Manövrierbarkeit zu haben und auch die Bedienung zu verbessern, weil bei der Variante 2 hat man eine Pinzette gebraucht, um den Ein- und Ausschalter des UPS-Heads betätigen zu können. Und auch viele andere Dinge waren recht versteckt und verdeckt, weswegen wir dann auch für die Variante 3 unter anderem, wie man hier auf dem schönen Renderbild sehen kann, diesen kleinen Schnipsel da oben haben, der letztendlich den Ein- und Ausschalter, so eine Art Verlängerung für den Hebel darstellt. Und somit kommen wir einmal cool an an den Ein- und Ausschalter für den Headband. Und hinten, wir sehen es, ist neben der Schraube ist der Anschluss. Das heißt, wir können dann von oben einfach ein USB-Kabel reinstecken, müssen eigentlich, wenn nichts kaputt geht, nichts aufschrauben und können das System so ganz einfach verwenden. Und eben das Thema mit der Designbarkeit, wie gesagt, ich habe dann jetzt hier einfach mal einen Schriftzug reingepackt. Ich denke, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit nimmt und vielleicht noch ein bisschen kreativer ist, könnte man das Teil auch so verkleiden, dass man eine Art Doppelstock, Anhänger, so klassisch irgendwas Höheres eben herkriegt oder einen Güterwaggon und damit dann eben ein cooles Design erzeugen kann. Hier nochmal als Explosionsdarstellung. Das kommt eigentlich immer ganz gut an. Da sieht man auch schön die Einzelteile. Wir haben jetzt hier tatsächlich sehr wenig Einzelteile im Vergleich zu den alten Waggons. Da war meine Devise noch so ein bisschen auf Modularität, sodass man nicht alles neu drucken musste und eben Teile einfach austauschen konnte. So ein bisschen wie Lego. Hier nicht mehr ganz möglich, dafür aber natürlich die überlegene Stabilität und ja, einfach die Tatsache, dass man nicht so viel mehr schrauben und zusammenbauen muss, sondern viele wichtige Komponenten sind eigentlich schon in dem Hauptchassis integriert. Da sehen wir jetzt auch die Komponente, die eben wichtig war, um den Anhänger auch besser nachbauen zu können. Also diese Radsätze, die wir hier sehen, die eben bei der neuen Variante zum Einsatz kommen, die kann man sich einfach nachbestellen. Und wenn man dann eben, wie in meinem Beispiel, diesen 3D-Druck-Radsatz druckt, dann einfach reinklicken und dann hat man ein komplett eigenes Fahrwerk. Und damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren und das funktioniert auch schön stabil. Hier nochmal von der Seitenansicht aus der Nähe. Wie gesagt, da vorne haben wir ihn auch. Dann kann man sich das auch gerne nochmal direkt anschauen. Aber dieser Schriftzug, den ich da eingebaut habe und die Seitenansicht. Und hier eben nochmal so ein bisschen der Vergleich, hier jetzt auf dem Bild von der Variante 1 oben zu der Variante 3 unten. Da sehen wir halt einfach, die Variante 3 ist zwar von der Höhe ungefähr gleich. Das hat sich dadurch ergeben, weil ich auch hier den Raspberry Pi und den Head wieder stehend eingebaut habe. Aber wir haben eben die deutlich reduzierte Höhe, was in dem Fall wichtiger ist, weil wir so eben die komplette Strecke befahren können. Und das mit der Höhe ist trotzdem noch völlig in Ordnung, weil wir unter den ganzen ja, Leitungen, die oben oder an den Seiten sind, trotzdem ganz entspannt unten hindurchkommen. Ja, kurz nochmal zu den Kernkomponenten. Wie gesagt, wir haben hier den Siro 2W eingesetzt. Theoretisch reicht auch der Siro 1W aus. Wichtig ist eben das W für Wireless, also dass wir eben WLAN und Bluetooth-Verbindungen haben. Beim 2W ist natürlich schön, dass wir noch ein paar Reserveleistungen haben, sollte in Zukunft Interesse bestehen, noch so ein paar Programmierfunktionen einzubauen, die vielleicht den einen oder anderen Kern mehr beanspruchen. Nachteil bei dem System aktuell ist leider, als wir den Wagen entwickelt und gebaut haben, das war Ende 21, Anfang 22, da war der Siro 2W noch für schöne 15 € zu haben. Aktuell geht es, glaube ich, eher in Richtung 100 €, wenn man dann überhaupt einen kriegt. Ich hoffe mal, das legt sich mit diesem Jahr vielleicht auch und dass man wieder ein eigentlich cooles System für wenig Geld kaufen und bauen kann. Was natürlich auch der weitere Hintergedanke hinter dem Wagen war. Mit 3D-Druck, ein paar Laufrädern, dem Raspberry Pi, dem Head und der Kamera ist das System eigentlich relativ günstig im Vergleich zu konventionellen Systemen. Ja, hier sehen wir nochmal den Head. Da sehen wir auch oben links in dem Bild, was ich meinte mit diesen Pins, die dann auf die Pins vom Raspberry Pi drücken und somit ihn mit Strom versorgen. Unsere Variante, da könnte man sogar den Akku austauschen und wird eben über Micro-USB geladen. Gibt es bestimmt auch andere Varianten mit USB-C oder mit größeren Kapazitäten. Die hat jetzt eben bei uns einfach perfekt reingepasst. Die Kamera hier im Beispiel auch nicht schlecht mit einem Objektiv drauf, wo man den Fokus fest einstellen kann, was auch nicht uninteressant ist. Es gibt natürlich verschiedene Systeme. Alle werden jedoch über das gleiche ZIF-Kabel angeschlossen. Bei der Variante 3 musste ich es leider sehr reinzwingen, aber die Kabel sind robust und können im schlimmsten Fall ausgetauscht werden. Was hier eben wichtig ist, also normal kriegt man so ein Kabel mit, wenn man sich eine Kamera kauft. Beim 2W ist es aber so, dass er einen schmaleren Anschluss hat für die Kamera und da funktioniert der Standardanschluss nicht. Das heißt, diese Kabel benötigt man oder diese Anschlüsse benötigt man noch zusätzlich. Ja, und jetzt kommen wir dann auch schon zum Linux-Teil, also was den Kamerawagen dann eben ausmacht.
Genau, also wie mein Sohn vorher schon erwähnt hat, die Hardware an sich jetzt ist leider so in der Form nicht kostengünstig zu erhalten, aber die Software an sich hier, alle Komponenten, die verwendet werden, sind Open Source Betriebssystem. Alle Komponenten, die wir verwenden, sind jetzt nicht kommerziell oder müssen halt über zusätzliche Lizenzen dann gekauft werden. Und beginnt beim Betriebssystem auch so ein paar Erfahrungen aus der Zeit. Und zwar, ich hatte persönlich im Vorfeld nur mit Raspberry Pi Hardware zu tun, also mit der ganz normalen Standard Raspberry Pi 1, 2, 3, 4. Und da war es in der Regel so, dass man halt hier Betriebssysteme installiert hat, die mit einer grafischen Oberfläche installiert wurden, um dann dementsprechend hier auch die Ansteuerung oder halt bestimmte Funktionen abzubilden. Wie gesagt, wir hatten natürlich hier nur die Anforderung an der Stelle, ein Betriebssystem zur Verfügung zu stellen, über dieses wir die Kamera ansteuern können und dann halt über WLAN die Steuerung initialisieren können. Und der erste Versuch war natürlich, gleich der Fehlversuch, war natürlich hier ein ganz normales Standard-Image vom Raspi zu nehmen, Raspberry Pi OS. Und wie gesagt, mit GUI war natürlich dann keine so gute Idee, aus ganz einfachem Grund. Und zwar die Hardware an sich, die ist halt vom Arbeitsspeicher und von den Möglichkeiten vom Prozessor nicht so üppig wie jetzt ein Standard Raspberry Pi. Also war hier wichtig an der Stelle einfach zu sagen, okay, wir nehmen ein Lite OS. Das war dann auch die richtige Entscheidung. Und jetzt natürlich hier zurück in die Vergangenheit. Hier haben wir noch ein Buster-Image, was letztendlich hier angezeigt wird. Da geht natürlich auch ein Bullseye oder dann halt die jetzt kommende Variante von Debian. Also wie gesagt, da ist man komplett losgelöst. Also alle Möglichkeiten sind hier offen. Man kann auch ein anderes OS verwenden, was letztendlich hier kompatibel ist. Wichtig ist, also meine Info an der Stelle, wichtig ist halt, es sollte nach Möglichkeit nicht mit einer vorinstallierten GUI oder mit anderen zusätzlichen Komponenten daherkommen. Gut, was ist zu beachten? Wie gesagt, Image dann nachher auf die Karte rüberschieben, auf die SD-Karte erstmal kopieren, ganz normal über die Bordwerkzeuge von Linux. Dann im Anschluss, wichtig auch an der Stelle, man muss eine leere SSH-Datei in dem Bootverzeichnis erstellen. Hat den Hintergrund, dass dann beim ersten Boot die Maschine letztendlich hier Informationen hinterlegt und dann in die Config abspeichert. Gleiche dann bei WLAN. Man muss hier auch eine WPA-Suplikat-Conf mit übergeben, die letztendlich verwendet wird, um dann nachher die Verbindung zu dem dementsprechenden WLAN aufzubauen. Also man konfiguriert im Vorfeld letztendlich alle Einstellungen, die ich brauche, SSID, dann dementsprechend Passwort. All die Sachen werden hier im Vorfeld schon mit hinterlegt, um sicherzustellen, dass dann auch nach dem Start von dem System, nach der grundlegenden Initialisierung, sofort hier eine Verbindung dann zu diesem WLAN aufgebaut wird. Ansonsten habe ich hier, wie soll ich sagen, leichte Probleme, dann nachher per SSH auf die Maschine raufzukommen. Nachdem alles soweit initialisiert ist, dann dementsprechend die SD-Karte sich in diesem Raspberry Pi Zero B befindet, habe ich hier optional die Möglichkeit, mich dann auf dieses System raufzuverbinden. Hier kann ich dann unterschiedliche Einstellungen, das liegt an euch, wie ihr es haben wollt, vornehmen. Zum Beispiel kann ich das Passwort ändern vom Pi. Ich kann irgendwelche Sicherheitsfeatures noch aktivieren, wenn ich es will. Ich kann das System patchen. Also jetzt gerade beim Buster wäre es natürlich so, dass ich hier ein relativ großes Delay hätte zwischen ursprünglicher Bereitstellung des Images und letztendlich Stand heute. Also wenn ich jetzt hier ein Update mit dem vorher dargestellten Image durchführen würde, das dauert dann eine Weile. Also an der Stelle versuchen wir immer dann auch das aktuellste Image dann zu verwenden. Da hat man hier dieses Delay nicht und muss auch nicht unnötig updaten. Dann, was ich auch vorgenommen habe, wir haben ja zwei unterschiedliche Kamerawagen, die wir auch parallel unter Umständen betreiben wollen. Kleines Gimmick, also wie gesagt, an der Stelle bitte den Hostname noch definieren für zwei Systeme. Weil ansonsten gibt es dann hier sofort im WLAN einen kleinen Netzwerkkonflikt oder so mit demselben Hostname. Die lassen sich dann beide nicht mehr erreichen. Gut, ist so eine Erfahrung, aber ich denke, da braucht man hier nichts erzählen. Da kennt ihr euch noch wesentlich besser aus. Gut, dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, die Raspi-Config sollte nach Möglichkeit angepasst werden. Und hier habe ich unterschiedliche Schalter, die eventuell wichtig sind. Wichtig, ich muss natürlich die Kamera aktivieren, weil die ist per Default in so in der Form nicht aktiviert. Und was aber viel wichtiger ist, sind die Performance-Einstellungen, die ich hier noch anpassen sollte. Und zwar muss ich dafür sorgen, dass der GPU-Memory etwas größer ist. Der Standard auf 128 eingestellt und der sollte auf 256 erhöht werden. Das hat aber eher den Hintergrund gehabt, dass wir dann in den ersten Konzepten auch ein Stück weit hier in Bezug mit Streaming unterwegs waren. Also auch es wichtig war, an der Stelle diese Parameter zu nutzen. Gut, dann nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, gibt es einen Reboot vom System. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernthema. Wie kann ich diese Fahrvideos erstellen? Gut, ja, das war dann eigentlich auch so eine, wie soll ich sagen, spezielle Erfahrung in dem Bereich. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Videostreaming, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Vorfeld noch nie mit dem Thema konfrontiert. Gut, ich wollte jetzt meinen Sohn nicht enttäuschen und einfach auch die Sache zu Ende bringen und letztendlich hier ein Konzept entwickeln. Und aus dem Grund gab es im letzten Jahr einen Vortrag, wo unterschiedliche Komponenten genutzt wurden, um diesen Stream dann auch weiter zu verarbeiten. Also nicht nur letztendlich dann ein Video zu erzeugen, sondern es sollte natürlich dann nachher auch in einem, ja, wie soll ich sagen, gebrauchsfähigen Zustand dann nachher abgespeichert werden. Die erste Idee im letzten Jahr, auch vom letzten Vortrag, war natürlich hier in Verbindung mit RespiBit, also letztendlich die Videoaufzeichnungs Applikationen dann von Raspberry Pi, die als Standard installiert ist, zu verwenden. Dann mit Netcat letztendlich die ganze Sache dann rüber aufs Laptop zu streamen und dann kam es ganz verkehrt für M-Player noch zwischenzuschalten, also M-Player dann die Sachen in OBS rein exportiert. Und da gab es zu Recht im letzten Jahr dann schon den Hinweis nach den Chemnitzer Linux-Tagen, nutzt auch andere Komponenten. Das ist alles ein bisschen umständlich vom Setup, vom Aufbau her. Der Nachteil für mich war noch, ich habe noch einen zusätzlichen Bildschirm dann unten irgendwo gebraucht. Also wie gesagt, war alles sehr umständlich, sehr speziell. Es gab auch mit dieser Variante unterschiedliche Streaming-Probleme, einfach von der Performance her, einfach von der Verfügbarkeit her, so dass wir letztendlich hier ein paar Sachen umdenken mussten oder ich ein paar Sachen umdenken musste, wie ich diesen Stream erzeugen konnte. Da bin ich auch noch dankbar für die Hinweise vom letztjährigen Linux-Tag. Also ein Stichwort war damals FFmpeg zu nutzen, ist eine coole Idee, kann man eigentlich viel mitmachen. Allerdings, und da kommt dann gleich wieder die Einschränkung, nicht native direkt von den Raspberry Pi. Also das ist dann so wieder die kleine Krux an der Geschichte. Aber es gibt einen Klimmzug, um dann dementsprechend auch mit diesem Tool arbeiten zu können. Würde ich dann jetzt hier auch gleich noch vorstellen. Wie gesagt, es war das alte Setup. Es gab immer Ruckler, immer bestimmte, ja, wie soll ich sagen, also Abbrüche dann nachher im Videostream. Das haben wir ein bisschen optimieren können mit einer verbesserten WLAN-Anbindung. Das hat man noch vor dem Linux-Tag im letzten Jahr dann auch soweit hinbekommen. Allerdings die Qualität war für mich immer noch nicht das, was ich mir erwartet habe. Die Aussetzer, die wir hatten, waren auch noch spontan. Also wir hatten da nicht irgendwie so eine permanente, ja, im Stream so Unterbrechung, sondern wir hatten dann immer wieder mal, sah aus, war immer aus, als wenn der Film stehen geblieben wäre. Es gab einen Ruckler, zack, bumm, war die Lok dann ein Stück weiter. Also es war auch sehr unschön, optisch sich diesen Film dann anzuschauen. Gut, Vorteil war natürlich an dem Ganzen, ich hatte mehr oder weniger hier die Möglichkeit, relativ einfach dann den Videostream mit den Audiostream zu kombinieren. Das war ja dann dieser Schlüssel über OBS. Also OBS war für mich die Applikation, die dann beide Sachen zusammenführen konnte. Der Videostream wurde dann nachher in Kombination mit den Audiostream abgespeichert und es war eine Synchronität da. Also es war wirklich dann, abgesehen von diesen Aussetzern, ein fertiges Video, was man dann dementsprechend noch mit Nachbearbeitung ein bisschen optimieren musste. Aber wie gesagt, Audiostream und Videostream waren komplett dann nachher synchron. Gut, und dann, ja, wie es so oft im Leben ist oder so, man hat eine Idee, man lässt nicht los. Also man geht immer nur genau auf diesen Punkt. Es muss dieser Stream sein. Es muss unbedingt irgendwo die Möglichkeit bestehen, dieses Video zur Laufzeit zu optimieren, zu bearbeiten. Ja, und da verging dann so, ja, also nach dem Linux-Tag in Dornbirn hatte ich ein bisschen weniger Zeit. Da gab es, wie gesagt, bei mir beruflich ein paar Veränderungen. Und es gab auch Anfang des Jahres aufgrund dieser beruflichen Veränderung ein paar Herausforderungen. Also wie gesagt, es war nicht so viel Zeit. Und dann kam so der Tag, boah, wir reichen wieder einen Vortrag ein. Das war so vor 6 Wochen. Und dann natürlich die Intention, ja, okay, der Vortrag sollte nicht unbedingt eins zu eins die Kopie vom letzten Jahr sein. Also hier auch Veränderungen zu erkennen sein, eine Weiterentwicklung zu erkennen sein. Und aus dem Grund kam dann so mehr oder weniger, ja, der Wunsch, hier doch eine Alternative zu finden. Wie gesagt, aber so vertieft in diesen Stream war dieser Schritt sehr wichtig. Und aus dem Grund habe ich hier natürlich ein anderes Thema erstmal optional genutzt, auch wieder ein Stream, allerdings hier ein ganz anderes Setup in der Form. Also nicht diese vielen Komponenten, die miteinander interagieren, sondern habe hier lokal auf diesen Raspberry Pi die Pi-Kamera genutzt, habe hier dementsprechend einen HTTP-Stream zur Verfügung gestellt. OBS hat sich diesen HTTP-Stream geholt und konnte ihn dann dementsprechend wieder mit dem Audio-Stream mergen, zusammenfassen. Allerdings Schon ein bisschen besser, weil wie gesagt, dieses Setup und die Komponenten, die hier ineinander übergreifen mussten, nicht mehr so zahlreich waren, allerdings noch nicht optimal. Also das war dann immer so der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, okay, es sieht schon cool aus, es sieht einfach gut aus, aber es ist irgendwie noch nicht das, was ich will. Und dann kam mein Sohn um die Ecke gebogen, ja, wieso machst du eigentlich einen Stream? Ja, wieso mache ich eigentlich einen Stream? Weil ich es gleich weiterverarbeiten will. Und dann mach doch einfach mal lokal. Also das war so die Grundidee von dem Ganzen. Und einfach hier diesen Tunnelblick mal einfach weglassen und dann zu sagen, okay, kann ich auch, lokal. Wie geht das? Total coole Idee. Raspi Vid bietet ja optional die Möglichkeit an, auch den Videostream lokal abzuspeichern in eine Datei. Man kann es nicht zur Laufzeit bearbeiten, man kann auch nicht zur Laufzeit quasi irgendwo das Video mit verfolgen. Das war immer der Vorteil bei der Streaming-Variante, sondern man geht hier quasi im Blindflug über die Anlage und hat hier optional dann die Möglichkeiten, dann nachher im Nachgang die Sachen zu bearbeiten. Was einmal die Steuerung nicht unbedingt einfacher macht, weil wie gesagt, in Realtime ist immer ein bisschen besser, wenn man weiß, welchen Waggon man als nächstes dann über den Haufen fährt. Aber wie gesagt, es gab so ein paar Koordinierungssachen, die mussten einfach berücksichtigt werden. Also lokales Abspeichern. Total coole Idee. Gut, dann lokal abgespeichert und den Videostream dann auf das Laptop portiert, per SCP einfach rübergezogen und dann an der Stelle den Videostream mehr oder weniger kombiniert mit den Audiostream. Und dann kam die Aha-Erfahrung, also wirklich auch wieder so typisch, dass natürlich am letzten Wochenende, also unmittelbar vor den heutigen Linux-Tagen, ja, ist eine coole Geschichte, aber ich habe 6 Minuten Video und habe 5 Minuten Audiostream, obwohl die alle zur gleichen Zeit aufgenommen worden sind. Ich denke, okay, alles klar. Also irgendwo ein Rechenfehler drin, alles zur gleichen Zeit gestartet, also wirklich parallel synchron gestartet. Hätte ich gedacht, okay, als Output habe ich dann natürlich hier einen gleichen Stream, den ich ohne Probleme miteinander mergen kann. Die Theorie, so war sie dann. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann kam die erste coole Idee in Kadian Live. Das ist ja mein Tool, was ich verwende, um die Videos dann weiter zu verarbeiten. Jetzt nehmen wir einfach mal diesen Video- und Audio-Stream und stretchen beides so ein bisschen in die Richtung, wo es hinläuft. Sehr uncoole Idee, weil ich habe dann auch so Lautsprecheransagen von einem Bahnhof mit drinne. Und dann war das so diese, man kennt es ja, also Bahnhofansagen sind ja nicht immer zielführend, also man versteht ja nicht alles. Und das war dann nochmal die Steigerungsform, man hat gar nichts mehr verstanden. Also der Audio-Stream war dann so gestretched wie so Slow Motion oder andere Sachen, wie man kennt. Also nicht verwendbar. Gut, dann kam die coole Idee, okay, wenn Audio nicht will, dann machen wir es halt mit dem Videostream. Den Videostream gestaucht und dann hatte ich wieder genau den gleichen Effekt, den ich vorher mit dem Streaming hatte. Ich hatte Aussetzer drin, ich hatte technische Probleme drin an der Stelle, die ich ja nicht unbedingt haben wollte. Also aus dem Grund, was kann ich machen? Da habe ich dann recherchiert und Dienstagabend oder Dienstagnacht, also es war dann wirklich just in time, kam dann so die Idee, hier wirklich eine andere Technologie zu verwenden. Und zwar lokal abspeichern, ja, aber parallel dazu die Timestamps mit wegzuschreiben in einer Textdatei. Da komme ich dann gleich zum Beispiel zum Nachbauen. Und das war dann letztendlich die Idee, um es zu umzusetzen. Hier vielleicht nochmal ein Bild, wie das ganze Setup dann nachher von der Lokomotive und in Kombination mit diesem Kamerawagen aussieht. Also ich brauche immer ein Zugfahrzeug, hat mein Sohn schon angedeutet, um dementsprechend dann nachher den Kamerawagen auch bewegen zu können. Und dann kommen wir jetzt zu den beiden Varianten, die ich jetzt aktuell noch nutze. Und zwar, wenn ich wirklich hier auch proaktiv irgendwas anschauen will, letztendlich bin ich immer noch beim Stream erstmal ein Stück weit hängen geblieben. Das funktioniert folgendermaßen. Also wenn ich das Pi-Kamera nutze, ich habe hier oben extra nochmal einen Link drin, da ist die Config beschrieben. Ich habe hier nur einen Auszug der Config oder zwei Schnipsel von der Config, die ich anpassen musste. Einmal der Schnipsel mit der Auflösung, also 1280, also HD auf 720. An der Stelle und der zweite Schnipsel, den ich an der Stelle noch anpassen musste, war letztendlich hier auch im unteren Bereich zu sehen. Ich musste noch mal die Auflösung anpassen und wichtig an der Stelle, dadurch, dass wir die Kamera kopfüber eingebaut hatten, muss ich noch mal eine Rotation einbauen, um letztendlich hier noch mal das komplette Bild dann zu drehen, weil wie gesagt, Kopfstand oder so ist dann immer ein bisschen schwierig bei diesen Videos aus dem Grund auch diese Variante. Wie gesagt, es wäre jetzt der Stream nicht optimal in der Qualität. Danach wird das Python-Skript, was auch so beschrieben ist, dann angestartet mit den dementsprechenden Variablen. Und wie ich hier gut erkennen kann, habe ich dann hier optional die Möglichkeit, dass ich dann quasi einen HTTP-Stream erzeuge. Und den HTTP-Stream kann ich dann hier mit OBS an der Stelle über die Einstellungen, das sind die Einstellungen, die ich dann für die Ausgabe anpassen würde, dann über die Einstellung dann an der Stelle verwenden und kann hier dann die Quelle mehr oder weniger, wenn die soweit konfiguriert ist, da habe ich hier als Quellinformation den Browser verwendet und in der nächsten Sequenz sehen wir dann auch hier, der Browser wird verwendet, der connectet sich dann zu den Raspberry Pi mit den dementsprechenden Auflösungen und nachdem alles erfolgreich eingerichtet ist, habe ich hier direkt Live-Bild dann nachher von der Kamera und kann natürlich auch, wenn ich das wünsche, dann im Fahrbetrieb hier die Strecke beobachten, alle anderen Sachen anschauen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass ich jetzt irgendwo entgleise oder irgendwo rausfahre. Wie gesagt, das ist eine Variante, das ist die Komfortvariante mit den Rucklern. Aufnahme starten, Aufnahme beenden, Gesundheit. Das ist so ein Thema, aber wie gesagt, nachdem alles dann erstellt wurde, es wird dann gleich abgespeichert in MP4-Format, habe ich zumindest mal ein halbwegs brauchbares Video, was ich dann über KDN Live, das wäre dann eine weitere Komponente, die ich verwende, um mir diesen Videostream zu bearbeiten, kann ich dann mit einem Stream, ich habe eine Datei, die ich laden muss, kann ich dann dementsprechend die Nachbearbeitung vornehmen und das Video dann dementsprechend anpassen mit noch irgendwelchen Wünschen, teilweise die Ruckler dann rausschneiden. Also da gibt es dann immer so ein bisschen Nachbearbeitungsaufwand. Das wäre eine Variante. Die andere Variante war mehr oder weniger die Möglichkeit dann des lokalen Abspeichern, die ich persönlich sehr präferiere. Was ich hier verwendet habe, ist dann wiederum Respi Width an der Stelle, wieder Rotation. Ganz kurz erklären, was ich hier mache. Also im Grunde genommen, ich rufe Respi Width an, flippe das Bild um 180 Grad. Dann als Output nehme ich letztendlich dann die abzuspeichernde H264-Datei. Ich gebe hier noch einen Timestamp mit. Hintergrund ist einfach der, habe ich dann auch ein Match zwischen Audio- und Videostream. Also wenn ich dann mehrere Sequenzen aufnehme, habe ich hier immer ein Match zwischen den beiden, weil die ja unabhängig voneinander aufgenommen werden, Daten und kann die dann später wieder zusammen mergen. Das ist so der Hintergrund. Ansonsten könnte man einfach stumpf Datei 1, 2, 3, 4 sagen. Wie gesagt, ich habe hier einen Timestamp hinterlegt für die weitere Bearbeitung. Dann wichtig an der Stelle, und das ist dann der wichtige Part, der mir Dienstagnacht dann irgendwann erschienen ist, ist mehr oder weniger hier diese Einstellung Save PTS, also dass ich hier quasi die Timestamps in einer Textdatei noch mitschreibe, im gleichen Kommando. Und mit diesen Timestamps, die ich dann generiere und letztendlich eine Time auf Null setze, also die Laufzeit des Videos nochmal auf unendlich stelle, kann ich parallel auf dem Linux-System, auf dem Laptop, den Audio-Stream machen. Und da kommen wir dann wieder zu FFmpeg. Da habe ich dann hier wieder die Möglichkeiten, dann dementsprechend mein Mikro, also mein Onboard-Mikro, deshalb auch die Qualität nicht ganz optimal, aber wie gesagt, eine der Möglichkeiten zu initialisieren, auch hier wieder ein Timestamp und ein Audio-WF abspeichern. Jetzt muss ich, bevor ich das Video dann wieder in KDN Live weiter bearbeiten kann, muss ich noch ein, zwei Sachen beachten. Und zwar, ich muss hier ein MKV-Merge durchführen. Letztendlich hier optional dann dieses vorher generierte H2460-File quasi in MKV mit umwandeln. Das habe ich dann, wie gesagt, hier auf dem Raspberry Pi mit installiert und habe dann Möglichkeiten, dann nachher die Timestamps, die ich ja vorher dann in diese Textdatei reingeschrieben habe, zu nutzen und kann dann mit diesen Timestamps hier eine Synchronität von Audio- und Videostream generieren. Wichtig an der Stelle, also aus meiner Erkenntnis heraus, war dieser Part hier einmal das Abspeichern dieser Timestamps und natürlich wieder das Mergen dieser Information, um hier eine optimale Videobearbeitung dann zu garantieren. Gut, dann das nächste. Ich muss natürlich dann die ganze Installation, die ich dann quasi oder letztendlich die Daten, die MKV-Datei, die ich generiert habe auf den Raspberry Pi, wieder auf meinen Linux-Laptop. Genau, Zeit haben wir im Griff, passt. Gut, bin gleich fertig. Und wie gesagt, dann haben wir hier die Möglichkeit, optional dann die Daten auf das Laptop rüberzubringen. Hier habe ich dann die Möglichkeit mit KDN Live, allerdings eine andere Voraussetzung, beide Dateien wieder miteinander zusammenzufassen, einen Merge zu machen zwischen dem Audio-Stream, den ich ja lokal auf dem Laptop erstellt habe, und die angepasste Videodatei. Ich kann beide Sachen zusammenfassen und kann dann dementsprechend hier die Bearbeitung, weitere Bearbeitung vornehmen. Ich kann Effekte einbauen, kann auch Schriftzüge einbauen, also habe hier optional die Möglichkeiten, dann diese Sachen fertigzustellen. Jetzt muss ich dazu sagen, wie gesagt, es gibt keinen kommerziellen Hintergrund, wirklich alles nur Hobby, auch wirklich so sehen, also auch diese Videos so als Hobby sehen. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo irgendwo kommerziell in irgendeiner Art und Weise ja, verkauft oder was irgendwie weiterverarbeitet werden sollen. Wirklich nur unter dem Gesichtspunkt Hobby einfach hier die Beispielvideos mal betrachten. Es gibt dann quasi Kamerawagen at Linux, minus Linux. Gibt es dann hier den entsprechenden YouTube-Kanal, den kann man sich dann gerne anschauen. Da sind die ursprünglichen Entwicklungen vom letzten Jahr, also auch vom Dornbirner Linux-Tag mit hinterlegt. Und es sind letztendlich auch hier noch die Videostreams, die ich diese Woche Dienstagnacht noch schnell generiert habe, mit hinterlegt. Eine noch mit Effekten ein bisschen angepasst. Und zwar bei einem habe ich dann noch so eine Art Cartoon-Effekt mit eingebaut. Also wie so ein Zeichentrickfilm letztendlich auf diese bestehenden Videos dann initialisiert. Dann, was war das Fazit? Mehrere Wege führen ans Ziel, also wirklich sehr viele Wege. Also ich habe auch sehr lange benötigt, um dementsprechend dann herauszufinden, wie der optimale Videostream dann generiert werden kann. Dann Ablenkung von unschönen Sachen. Und da war nicht nur die Corona-Krise. Leider gab es im letzten Jahr noch so ein paar andere Geschichten, die eher uncool waren. Also wie gesagt, hier wirklich so ein Seelentröster. Ganz wichtig, Teamarbeit mit den Söhnen. Ganz wichtig an der Stelle, wirklich hier in der Familie, mit der Familie wirklich Sachen gemeinsam zu unternehmen. Neue Ideen für Verbesserungen. Es gibt Sachen, die sind unendlich. Also man kann da ewig so ein bisschen weiterentwickeln oder so. Es gibt nie ein Ende und das ist eigentlich eine coole Geschichte, weil kein Ende ist in Sicht und das ist auch gut so. Sollten Fragen bestehen, gerne auch über diese E-Mail-Adresse. Da kann man dann auch, wer benötigt, diese Konstruktionsunterlagen haben. Also wer hier dementsprechend ist kein Closed Source, seine Entwicklungsarbeit hier, die CAD-Unterlagen, wer hier Interesse daran hat, das etwas nachzubauen an der Stelle, der muss nicht unbedingt den Aufwand betreiben, um dann hier so ein Chassis zu entwickeln. Er braucht halt einen 3D-Drucker und dann kann das dementsprechend umsetzen. Gut, da wären wir dann mit leichter Verspätung 3 Minuten dann bei der Fragerunde.
Ja, dann vielen Dank erstmal an Familie Imme.
Danke.
So, dann mit den Fragen gleich mal hier vorne los.
Ja, also eine Anmerkung, wenn du sagst, dass du da einen Videostream hast, der 6 Minuten benötigt, beim Audiostream, der 5 Minuten benötigt, da klingelt bei mir das Verhältnis von 30 Frames pro Sekunde zu 25 Frames pro
Okay.
Sekunde, also sprich der Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Frame-Gebräuchen. Da habe ich, also das hört sich für mich fast so an, als würde die Kamera 30 Frames produzieren und in den Stream verpackt werden, der sie als 25 Frames pro Sekunde deklariert. Vielleicht ist da etwas, was möglich, was nicht so aufwendig ist wie die ganze Timestamp-Geschichte.
Recht herzlichen Dank für die coole Idee. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen, weil wie gesagt, Dienstagnacht war dann ein bisschen Zeitdruck, da habe ich dann diesen Timestamp genutzt. Aber das kann durchaus die Ursache sein, definitiv. Ja. Würde ich nochmal recherchieren. Wie gesagt, wir brauchen ja wieder neue Themen für neue Veranstaltungen. Vielleicht können wir dann den Timestamp wieder rausnehmen an der Stelle. Danke, danke dafür.
So, gibt es noch weitere Fragen? Da sehe ich die nächste Meldung. Hi, coole Geschichte. Was mich interessiert, ist jetzt mehr so ein bisschen die Hardware. Warum benutzt ihr nicht die Stromversorgung von der A0-Eisenbahn?
Das wäre der nächste Linux-Tag. Also wir hatten in diesem Linux-Tag quasi im Vorfeld hier einige Versuche gefahren. Interessanterweise gerade auf der digitalen Anlage. Also wir sind beide keine Elektroniker. Also mein Sohn ist Maschinenbauingenieur. Also der ist da auch nicht ganz so tief drin in der Materie. Also wir hatten Tests gefahren, Messungen durchgeführt und sind dazu gekommen. Also wenn wir unbedingt die doch sehr wertvolle Hardware zerstören wollten, dann machen wir es, weil wie gesagt, es war eine instabile, inkonsistente Stromversorgung. Und haben dann erstmal Abstand gehalten. Wir arbeiten dran, definitiv. Sehr guter Einwand, sehr gute Idee, weil damit kann ich natürlich auch hier die Laufzeiten dementsprechend erhöhen. Ich habe aktuell nur, um es so ein bisschen klassisch darzustellen, ich habe so um die 50 bis 70 Minuten, immer abhängig dann nachher von der Art der Technik, wie ich es aufnehme, dann mit der Dreier-Variante, also mit dem Pi-Head. Und ich habe mit der Powerbank habe ich so unetwa ja, um die 2 Stunden, also 120 Minuten. Aber wie gesagt, reicht nicht für einen Spielfilm. Ich bin dabei. Also wie gesagt, sollte man noch dran arbeiten. Macht die Sache wesentlich einfacher, weil so habe ich immer die, ja, fast Verpflichtung, dann nach jedem Stream dann quasi die Sachen neu aufzuladen. Klar.
Vielen Dank, vielen Dank. Noch weitere Fragen aus dem Auditorium? Ah, davon?
Den Kamerawagen in der vorhandenen E-Lok einzubauen, war keine Option für euch. Dass quasi das Führungsfahrzeug quasi auch der Antrieb ist.
Mhm. Passt leider, also so wie wir es jetzt aufgebaut haben, passt es leider nicht ganz rein. Also die Kameras, die sind von der Breite und auch der Raspberry Pi von der Höhe oder von der Breite leider gerade so in dem Maß, dass es halt ja irgendwo rausschauen würde. Aber die Idee war natürlich dann auch jetzt mit der neuen Variante, die eben verkleidet ist, eine Verkleidung zu entwickeln, die irgendwie nach einem Zug, nach einem Waggon, nach irgendwas aussieht, was man dann aber auch mit einer Eisenbahn assoziiert. Genau. Aber direkt in das Chassis von der Eisenbahn hat leider nicht gepasst. Ja.
Also genau, mit dem System. Die stehende Variante war eigentlich so der Knackpunkt, dadurch, dass wir den Raspberry Pi stehend einbauen müssen. Das sehen wir ja in beiden Beispielen, haben wir hier eine extreme Bauhöhe, die uns zwar ermöglicht, unter einer Oberleitung durchzufahren, aber leider nicht ermöglicht, dann so Standard-Chassis dann zu nutzen, weil wir können auch nicht so weit tief nach unten gehen. Also wir sind jetzt gerade mit der letzten Variante dann wirklich am Limit dran, um dann auch zu vermeiden, dass wir gerade bei Auffahrten oder anderen Sachen dann eventuell Bodenkontakt kriegen. Das war baulich einfach aktuell noch nicht möglich.
Gerne. Wie sieht's denn mit der Auslastung, also der Rechnerauslastung auf dem Raspi aus? Während der da seine Aufnahmen macht.
Parallel mal einen anderen SSH-Connect aufgebaut, um dann so mit den klassischen Handwerkszeugen Top, Hardtop dann mal nachinstalliert, ein bisschen geschaut oder so. Also der ist eigentlich interessanterweise, obwohl wir den Speicher hochgedreht haben in der letzten Variante, relativ genügsam. Also der ist jetzt nicht am Limit. Er hat da bloß 500 MB Arbeitsspeicher, die ihm zur Verfügung stehen. Auch der Prozessor ist nicht ganz so aufgebohrt wie jetzt beim Raspberry Pi 4, aber er kommt definitiv nicht ans Limit und auch von der Überhitzung, weil wir haben jetzt ja dann doch eher so relativ mutig alles kompakt ein- oder verpackt letztendlich in dem Gehäuse. Also wir haben keine thermischen Probleme, aber auch aktuell noch keine Leistungsprobleme dann in der Form.
Deswegen meinte ich, also der 1W müsste auch noch gehen, theoretisch, weil eigentlich war das Begrenzende immer so ein bisschen der RAM wegen dem Videospeicher, den wir erhöhen mussten. Und vom Prozessor her ging es eigentlich noch. Also wenn man einen 1W hat, könnte man das auch mal ausprobieren.
Hätte der auch noch genügend Plattenspeicher für die Datei oder wird das dann irgendwann auch knapp?
Plattenspeicher ist eigentlich abhängig von der SD, die ich hinterlege. Ich habe keine Platte in dem Sinn.
Ja, also irgendwas Speichermedium, sage ich jetzt mal.
Nee, also die Größe einfach nur, um eine Dimension oder ein Fahrgefühl zu bekommen. Jetzt bei der letzten Variante ist bei, also sagen wir mal, 300-400 MB, also pro Videostream, das sind dann so 6 bis 10 Minuten.
Weil dann wäre es vielleicht noch eine Idee, den Codec zu ändern und auf nicht ein H264 oder sowas zu machen, sondern beispielsweise ein FFHAF, das kann der FFmpeg auch. Okay. Dann macht der quasi weniger Kompression, hat aber auch nicht ganz so viel Systemlast, geht aber zulasten dann des Platzes. Okay. Also der macht dann eine 3, 4, 5 mal so große Datei unter Umständen.
Das ist egal.
Aber die Systemlast geht runter, damit hat der unter Umständen dann im Extremfall die Kapazitäten, um die Aussetzer zu vermeiden.
Gut, das habe ich ja jetzt erreicht durch dieses lokale Abspeichern. Also dadurch habe ich auch, muss man gleich sagen, native mehr oder weniger eine Auflösung von Full HD, also 1920 mal 1080. Das ist der Vorteil. Also wie gesagt, ich habe auch keine Videoaussetzer mehr. Das ist wie gesagt nur ein Problem von dem Stream. Da hatte ich die Problematik. Aber das lokale Abspeichern ist eigentlich komplett unkompliziert. Dann
könnte man auch unter Umständen zu dem Streaming-Variante wieder zurückgehen und okay, gleich, sage ich mal, also den wenig komprimierten Stream schicken. Dann hätten sie wieder die Echtzeit-Waggonfahrt
mit. Gute Idee. Also wie gesagt, wir sind ja nicht am Ende, es soll ja weitergehen. Wie gesagt, Vater-Sohn-Projekt sollte ja nicht quasi mit diesem Jahr enden. Also cooler Einwand, coole Idee, werden wir auf jeden Fall nachverfolgen. Sehr cool, danke.
So, dann würde ich jetzt das Ganze mal hier gerne abschließen wollen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.